Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Nina Kunzendorf liest einen weiteren Auszug aus dem Buch Kalte Füße von Francesca Melandri in der Übersetzung von Esther Hansen. Heute noch einmal aus dem Kapitel Ideen. Der folgende Leseabschnitt steht dann unter der Überschrift Sibirien.
Diese grauenhafte, weiße, glänzende Eissteppe, die einem den Verstand raubte. Rückkehr mit dem Verrückten. 1974 kam auch in Italien das Buch Archipel Gulag von Alexander Isajewitsch Solschenizin auf den Markt. Die Kommunisten sollten endlich zur Kenntnis nehmen, welche Gräueltaten im Namen ihrer Ideale begangen worden waren. Nachdem ich das Buch etwa 10 Jahre später gelesen hatte, begrub ich meine Vorstellung vom guten Kommunismus und viele andere taten dasselbe. Allerdings nicht alle. Die Mehrheit der militanten Kommunisten in Westeuropa folgte der Linie, die der Abgeordnete des PCI Giancarlo Paggetta vorgegeben hatte. Ich werde dieses Buch niemals lesen. Und wie groß war ihre Erleichterung, als Solschenizin, der hochverehrte Zeuge der stalinistischen Verbrechen, aus dem erzwungenen Exil heraus verschrobene Aussagen über unsere Welt traf, eine Welt, die er nicht kannte und nicht verstand. Denkwürdig beispielsweise seine Unterstützung des Vietnamkriegs. Doch was war von einem reaktionären Verräter schon anderes zu erwarten? Umso leichter fiel es ihnen, diese Art Anti-Dostojewski zu ignorieren. Denn Solschenizin beschrieb ja die Monstrositäten eines Universums der Unterdrückung, in dem die Grundbedingung jedes Rechtssystems, also der nicht zwangsläufig gerechte, aber zumindest nachvollziehbare Kausalzusammenhang zwischen Verbrechen und Strafe, ausgehebelt war. Und das auf diese Weise das infernalische Gegenteil eines Rechtsstaats hervorbrachte. In diesem System war es möglich, dass auch grausame Verbrechen keine Strafe nach sich zogen, wohingegen völlig Unschuldige in Massen grausamste Strafen erlitten, ohne ein Verbrechen begangen zu haben. Und Solschenizin erklärte, dass die Industrialisierung im vielgepriesenen Himmel der Arbeiterklasse zu großen Teilen auf Zwangsarbeit beruhte und auf dem Tod von Millionen in die Sklaverei getriebenen Menschen. Da es auf meiner historischen wie kulturellen, also geistigen Landkarte die Ukraine überhaupt nicht gab, entging mir auch ein anderer Aspekt von Solschenizins Erzählung. Wie überproportional viele politische Häftlinge in den Gulags, gemessen an der ethnischen Zusammensetzung der UdSSR, Ukrainer waren. Und genauso wenig kam mir die Frage in den Sinn, durch welche Wechselfälle eigentlich Sibirien zu diesem übertrieben riesenhaften Teil eines Staates geworden war, dessen Hauptstadt diverse Zeitzonen entfernt lag. Wie so viele beschränkte ich mich darauf, den Namen dieses gigantischen Stücks Eurasiens als abstrakte Bezeichnung für etwas aufzufassen, von dem zwar ein gewisser Schrecken ausging, das aber gewiss keine eigene Geschichte und Geografie besaß. Sibirien war und blieb das Synonym grausamer Strafe in einem totalitären Staat. 1,5 Jahre nach der Invasion der Ukraine erklärte Putins Sprecher Dmitri Pieskow: Wenn die Deserteure, die von ihrem Fronteinsatz in der Ukraine geflohen sind, nach Russland zurückkehren, schicken wir sie zur Arbeit in die Bergwerke, dorthin, wo niemals Sommer ist. Und er nannte dazu eine besondere Oblast im äußersten Nordosten Russlands, von der er wusste, dass sie keiner Erklärung bedurfte. Magadan. In der Oblast Magadan befindet sich das Kolymagebirge, der Mittelpunkt jenes eisigen, schreckenerregenden Archipels, das Solschenizin beschrieb. Hier schieben kurzgeschorene Männer an ihrem Hals festgekettete Schubkarren durch den Schnee. Hier werden Millionen Menschen wie Ungeziefer behandelt. Kurz, das Zentrum jenes tentakelförmigen Gebildes des zaristischen und später sowjetischen Russlands, das unter der Abkürzung Gulag bekannt ist. Da ist es wieder. Putins Projekt, das zukünftige Russland in die Windungen der Vergangenheit einzuwickeln. Als ich 12 Jahre alt war, gingst du manchmal mit mir ins Kino. Vielleicht war das deine Vorabentschuldigung dafür, dass ich bald nicht mehr die jüngste Tochter sein würde, was ich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht wusste, denn es war nicht Mama, deine Ehefrau, die dir ein weiteres Kind schenken sollte. Einmal fiel deine Wahl auf den Wim Wenders-Film Alice in den Städten. Wahrscheinlich, weil die Protagonistin ungefähr in meinem Alter war. Ein anderes Mal sahen wir Dessous ou Zala und an diesen gemeinsamen Nachmittag erinnere ich mich noch sehr gut. Der Film spielt zu Beginn des 20. Jahrhunderts im äußersten Osten Sibiriens, in einer Gegend am Fluss Amur, nicht weit entfernt von Magadan, gemessen an russischen Dimensionen, höchstens 1000 Kilometer Luftlinie. Er erzählt von der Begegnung des russischen Landvermessers Arsenjew mit dem Waldläufer Dessous ou Zala, der einer sibirischen Volksgruppe angehört. Regie führte der Japaner Akira Kurosawa und koproduziert war der Film von der sowjetischen Produktionsfirma Mosfilm. Es gibt in dem Film nur eine einzige Szene, in der, und sie ist zu Recht in die Filmgeschichte eingegangen, die Kamera die erstickende Dichte der Taiga verlässt, die Perspektive sich weitet und das ganze Panorama eines Eissees zeigt. In dieser weißen, verschwommenen Weite zwei einsame, dunkle Gestalten, Dessous und Arsenjew. Sie stolpern und schlittern über das Eis, rappeln sich auf, sehen sich verzweifelt an. Sie haben sich verirrt. Und sie wissen, wenn sie nicht vor Anbruch der Dunkelheit zurück sind, werden sie die Nacht nicht überleben. Also übernimmt Dessous mit seinem unerschöpflichen Wissen über die Natur das Kommando. Sie müssen sich eine Hütte aus dem Schilfrohr bauen, das überall aus dem Eis ragt, erklärt er Arsenjew. Eine harte, undankbare Arbeit. Sie müssen das Schilf abschneiden und zurechtstutzen, zu Bündeln verschnüren, ohne dass der Sturmwind es fortweht. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, denn schon steht die Sonne riesig wie das Auge des toten Gotts über der Steppe und taucht den Schnee in ihr blutrotes Licht. Arsenjew ist erschöpft, doch Dessous scheucht ihn mit Schreien und Tritten auf, sobald er zu Boden sinkt. Arsenjew will nur noch schlafen, er wirft sich in den Schnee und die Leinwand wird schwarz. Dann bricht der Morgen an. Arsenjew schlägt die Augen auf. Über ihm die Schilfhütte. Neben ihm Dessous. Sie sehen sich an, umarmen sich, streichen sich über die Gesichter, lachen wie Kinder. Sie leben. Dessous ou Zala gefiel mir sehr. Der Film erinnerte mich an die Sommer meiner Kindheit in den Dolomiten, als ich tagelang allein durch den Wald gestreift war und Ameisenhügel erforscht hatte. Durch diese kindliche Erfahrung konnte ich das tiefe Band zwischen Dessous und der ihn umgebenden Natur zumindest ansatzweise verstehen. Und auch sein vertrauter und respektvoller Umgang mit dem majestätischen sibirischen Tigerweibchen Amber war mir nicht fremd. Nicht umsonst hatte ich seit meiner Kindheit dem Wolfsgeheul in Geschichten gelauscht, die von der aufrichtigen Hochachtung der sibirischen Völker vor den großen Raubtieren handelten. Darum fragte ich dich auch, ob Dessous ou Zala vielleicht zu demselben Volk gehörte wie die Soldaten am großen Bogen des Don, die sich vor Wölfen fürchteten. Und deine Antwort lautet, ja natürlich, er war einer von ihnen. Die Enkel des Kartografen Arsenjew leben heute in Moskau und St. Petersburg. Sie sind jung und wohlhabend und ihre Haut hat die gleiche Farbe wie das Papier, das aus den gerodeten Bäumen hergestellt wurde. Sie sind es nicht, die im Schlamm der ukrainischen Schützengräben liegen. Dorthin schickt Putin lieber die armen Russen, die auf dem Land leben. Dessous ou Zalas Nachfahren. Bojaten, Tuva, Tschuktschen, Jakuten und Tungusen wie Dessous, die Arsenjew noch Golden nannte. Und auch Jukagiren, obwohl dieses Volk offiziell vom Aussterben bedroht ist und seine Angehörigen durch internationale Übereinkommen theoretisch vom Militärdienst befreit sind. Bei Kriegsbeginn gab es noch weniger als 1500 Jukagiren, Männer und Frauen zusammengerechnet. Und genauso viele russische Soldaten starben innerhalb von 1,5 Tagen in der Schlacht von Avdiivka im Oktober 2023. Vielleicht wird sogar die Art des sibirischen Tigerweibchens Amber, von der es nur noch wenige Exemplare gibt, später aussterben als sie. Wer weiß, Papa, wie du dir die sibirischen Soldaten am anderen Ufer des großen Bogen des Don vorgestellt hast. Hast du ihn jemals ins Gesicht gesehen, etwa durch ein Zielfernrohr? Welche anderen Bilder hattest du von ihrem Leben, abgesehen von ihrer heidnischen Verehrung von Tieren? Ich glaube nicht, dass du jemals etwas von Domna gehört hattest. dem Dorf in der sibirischen Republik Burjatien, noch so ein Ort, nicht weit entfernt von Dersus Heimat. Keine 2000 Kilometer. Und genauso arm. Eine burjatische Legende erzählt, dass Domna an dem Ort gegründet wurde, wo einst ein junges Mädchen um ihren im Krieg getöteten Verlobten weinte. Das nicht damit aufhören wird, wie die Einwohner berichten, solange Mutter Russland immer noch Menschen aus ihrer Gegend in den Krieg schickt, um für Russlands Ruhm zu sterben. Bis heute haben die jungen Leute dort nur drei Möglichkeiten: Drogen nehmen, sich umbringen oder Soldat werden. Bei der ersten Mobilmachung 2022 kamen die Rekrutierer und fragten nach Freiwilligen. Als sich nicht genug meldeten, luden sie per Zufallsprinzip Männer in ihre Busse und fuhren sie weg. Sie kamen noch mehrere Male und abgesehen von denen, die an einer Überdosis gestorben sind oder Selbstmord begangen haben, befinden sich die meisten erwachsenen Männer aus Domna nun in der Ukraine. Erst wenn sie schon in Fliegern Richtung Front sitzen, halten die Rekrutierer es für nötig zu erklären, nur die Hälfte von euch wird lebend nach Hause zurückkehren. Dann werden Wodkaflaschen herumgereicht und ausnahmsweise ist das Rauchverbot während des Fluges aufgehoben. Dersu Uzala hatte eine ganz andere Wirkung auf dich als der Wim Wenders-Film, den wir ein paar Wochen zuvor gesehen hatten. Ganz der glückliche Vater mehrerer Töchter hattest du die junge Protagonistin aus Alice in den Städten ins Herz geschlossen. Gleichzeitig warst du gelangweilt, weil es keine wirkliche Handlung gab, wie du mir auf der Rückfahrt haarklein dargelegt hast. Doch als wir nach Dersu Uzala das Kino verließen, konntest du nur sagen: wunderschön. Wunderschön. Wunderschön, sonst nichts. Keine deiner gewohnten blumigen Ausschweifungen. Es war wie immer. Wenn du tief im Innern berührt warst, geriet dein üblicher Strom vollmundiger Erklärungen ins Stocken. Und dein Gesichtsausdruck glich dem eines Kindes, das von seinen Gefühlen völlig überwältigt wird, wehrlos und verloren. Doch was an dem Film hatte dir die Sprache verschlagen? Ich kann dich nicht mehr fragen. Ich kann nur versuchen, es mir vorzustellen. Wie du auf deinem unbequemen Holzsessel in einem Vorstadtkino sitzt, neben dir eine deiner vielen Töchter, die es alle nicht geben würde, wenn du von deinem Rückzug aus Russland, der größtenteils ein Rückzug aus der Ukraine war, nicht zurückgekommen wärst, und wie du dich mit einem der Protagonisten identifizierst. Aber mit welchem? Vielleicht mit dem großen, eleganten Arsenjew in seinem Militärmantel, gespielt von einem attraktiven Russen. Oder mit dem kleinen, gedrungenen Dersu mit den mongolischen Gesichtszügen und dem lustig schwankenden Gang. Sicher, dem einen sahst du sehr ähnlich, dem anderen überhaupt nicht. Ich vermute, du warst in deiner Vorstellung beide. Du warst der Soldat mit den kalten, sogar eiskalten, aber nicht erfrorenen Füßen, der deshalb überlebte. Und du warst auch derjenige, der den Unteroffizier Kjarin anschrie, als er in den Schnee sinken wollte, der ihn mit Fußtritten traktierte, als er einschlafen wollte und der ihn lebendig, wenngleich verrückt, nach Hause brachte. Wer weiß, ob du deshalb vor dem Kino von deinen Gefühlen überwältigt warst und nichts über die Lippen gebracht hast als wunderschön, wunderschön. Wer weiß, ob nicht auch du während deines Rückzugs den Blick eines gnadenlosen Gottes auf dir gespürt hast. Ich weiß nur, dass du in der eisigen Steppe sowohl Retter als auch Geretteter warst. Kultur. Er war Mongole und ebenfalls Panzergrenadier, aber gebildet. Außer Russisch sprach er auch unsere sibirische Sprache und in der Tasche hatte er ein Buch von Puschkin. Die sibirischen Frauen folgen der Sonne. Mit 14 las ich Dostojewskis Der Idiot. Es war mein Einstieg in die große russische Literatur, die mich durch Pubertät und Jugend begleitete und mir quälende Sehnsucht, Aufregung und in Anflügen von Panik die Ahnung schenkte, es könne einen Sinn des Lebens geben. Dazu das Gefühl universellen Mitleids und immer wieder überraschend sarkastische Einblicke, die mir den Atem verschlugen, wie die unberechenbaren Spitzen von Oma Bianca. Als nächstes nahm ich mir Der Meister und Margarita vor. Ich mochte das Buch, doch es ließ bei mir das beunruhigende Gefühl zurück, taumelnd auf der Schwelle zu Bedeutungsebenen zu stehen, die mir noch unzugänglich waren. Die Weiße Garde von Bulgakow verstand ich noch weniger. Dabei konnte ich mir die von Leutnant Mischlajewski geschilderte Szene so gut vorstellen, als er und seine Kameraden an der Front anfangen, wie Wölfe zu heulen. Doch ich hielt es für eine russische Geschichte, die von russischen Zaren, russischen Bolschewiken und russischen Bürgern handelte. Mir war es vollkommen gleichgültig, dass diese ganzen Schlachten und Gefechte den ukrainischen Nationalismus zum Thema hatten und dass Kiew nicht in Russland, sondern in der Ukraine lag, weil Ukraine ein für mich irrelevanter Begriff war. Ich wurde nicht einmal hellhörig, als Nikolka zu Alexei sagt, dass im Ukrainischen kein Wort für Wahl existiere, da es in der Ukraine ja auch keine Wahl gäbe. Dieses Detail prägte sich mir wahrscheinlich ein, weil ich Moby Dick zwar noch nicht gelesen hatte, aber meine Mutter oft genug hatte sagen hören, dass die Übersetzung von Moby Dick die außergewöhnlichste Erfahrung ihres Lebens gewesen sei. Ich fragte mich also, wie Moby Dick in jene Sprache übersetzt worden war oder ob man es gar nicht erst versucht hatte. Zugleich entgingen mir in Bulgakows Buch zahlreiche Bilder und Referenzen, da ich sie nicht einordnen konnte. Der jüdische Hotelbesitzer beispielsweise, der an seinen Genitalien aufgehängt wird, um nur eine Szene zu nennen. Erst als ich den Roman vor kurzem noch einmal las, konnte ich dem surrealen, für mich nahezu abstrakten Bild einen Namen geben. Pogrom. Und es in einen Zusammenhang mit den Fotos der Körper von anderen Juden stellen, an denen sich 20 Jahre später andere Ukrainer austobten, diesmal in den Uniformen der SS-Einsatzkommandos. Auch in Gogols Taras Bulba blieb mir die antisemitische Häme verborgen und ich zog keine Verbindungen zu den Pogromen, die sich in den Ländern der schwarzen Erde abspielen sollten. Mich begeisterte die Erzählung als exotische Mantel- und Degengeschichte, als eine Mischung aus Tausend und einer Nacht und den blutrünstigsten Shakespeare-Tragödien. Und ich mochte die lyrischen Beschreibungen der Steppe, in der die Kosaken ihr freies Leben führten, und die Hingebung, mit der Glanz und Weite der Landschaft geschildert wurden. Damals gab ich der Erwachsenen, die ich einmal sein würde, ein Versprechen. Eines Tages werde ich selbst die Steppe sehen. Und ich habe es gehalten, wie du weißt. Ich hatte keine Ahnung, wie verbissen sich die Literaturwissenschaftler bis heute um die beiden Versionen von Taras Bulba zanken. Die eine aus dem Jahr 1835 und die andere von 1842, weil sie endlich klären wollen, ob sich der Patriotismus der kosakischen Protagonisten auf die Kiew-Rus bezog, also auf die Ukraine, oder auf die heilige Mutter des russischen Zarenreichs, also jener Ruski Mir, die sich Putin heute wieder erträumt und mit Gewalt wiederherstellen will. Doch vor allem hatte ich absolut keine Ahnung, dass Gogol eigentlich gar kein russischer, sondern ein ukrainischer Schriftsteller war und von seinen Zeitgenossen auch als solcher betrachtet wurde und dass er nur deshalb in der einzigen, als wahr und würdig erachteten Sprache des Zarenreichs schrieb, weil seine Muttersprache nichts wert war. Mit Tschechows Erzählungen begann ich erst, als ich 18 war und habe seither nicht mehr aufgehört. Es war die radikale Empathie für alles Menschliche, die mich mitriss und die in mir den wilden Wunsch weckte, es selbst einmal zu versuchen und diesem quasi göttlichen Verständnis des anderen eine Form zu geben, wie gute Literatur es vermag. Und ich versuche es bis heute. Die mittlerweile völlig zerfledderte Ausgabe von Krieg und Frieden, die seit über 40 Jahren jeden meiner Umzüge mitmacht, hattest du mir geschenkt. Nicht weiter erstaunlich, denn immerhin war die Niederlage Napoleons in Russland, wer hätte das gedacht, das bevorzugte Thema deiner großen historischen Abrisse. Als man dich an die Front schickte, hattest du Krieg und Frieden schon zum ersten von vielen Malen gelesen und du hast immer wieder steif und fest behauptet, dass du dein Überleben in diesem Albtraum in Weiß nicht nur den Walenki und deinen gelungenen Tierimitationen zu verdanken hattest, sondern auch dem Umstand, vor deiner Verschickung in die Steppe Tolstoi gelesen zu haben. Jedenfalls steht in meiner Ausgabe von Krieg und Frieden eine mit deiner unverwechselbaren spitzen Handschrift verfasste Widmung, die nicht unbedingt die schönste ist, die ein Vater jemals für seine Tochter geschrieben hat, aber sicher nicht die schlechteste. In Liebe und Hoffnung. Auch bei uns zu Hause war also die große russische Kultur ein Ehrenmitglied der großen abendländischen Kultur, dem unwidersprochenen geistigen Höhepunkt aller menschlichen Erfahrung, als deren Bewahrer wir Europäer des Westens uns verstehen. Niemand wäre je auf die Idee gekommen, dass es so etwas wie eine ukrainische Literatur geben könnte. Obwohl ich von meiner Jugend an unterschiedslos alles verschlang, was mir in die Hände fiel, hatte ich noch nie von Taras Schewtschenko, Lesja Ukrainka oder Ivan Franko gehört. Ich hatte nie gehört, dass das Ende der zaristischen Zensur von ukrainischsprachigen Publikationen nach der Oktoberrevolution zu einer wahren Blüte für die Werke ukrainischer Schriftsteller und Intellektueller geführt hatte. Und ebenso wenig wusste ich, dass Stalin dann in den 30er Jahren die Russischsprachigkeit zum sowjetischen Dogma erklärte und fast die gesamte Intelligenz der Ukraine ermorden ließ. Mehrere hundert Intellektuelle, Schriftsteller, Dichter, Verleger, Männer und Frauen. Die äußerst produktive künstlerische Kreativität dieser Jahre und ihre totale Vernichtung gingen unter dem Namen hingerichtete Renaissance in die Geschichte ein. Und nie hatte ich etwas davon gehört. Zum ersten Mal las ich am 7. März 2022 darüber. Für viele von uns Europäer des Westens gab es auf der Landkarte des Heiligen Orts, den wir europäische Kultur nennen, stets eine Art Flyover-Zone, die man guten Gewissens ignorieren konnte, ähnlich wie die Staaten im Landesinneren der USA, die man zwischen New York und Los Angeles überfliegt. Sie erstreckte sich etwa von Wien, mindestens aber von Prag bis nach Moskau. Eine gestaltlose, riesige Fläche, bewohnt von zurückgebliebenen, wenn nicht reaktionären Menschen, von armen Schluckern und Bauern, darunter vielleicht ein paar Pflegerinnen und Bauarbeiter, noch dazu Slawen. Aber eben nicht die faszinierende Art von Slawen wie diese Russen, durchgeknallte Adlige oder Revolutionäre oder Suprematisten, von denen wir Europäer des Westens uns so gerne beeindrucken lassen. Nein, ganz normale Slawen, die wir Italiener auch deshalb für armselig und uninteressant halten, was wir aber lieber nicht zu laut sagen, weil wir uns nie mit der antislawischen Verachtung auseinandergesetzt haben, die dem Duce so lieb und teuer war. Deshalb verpassen wir nichts auf unserem Überflug von Paris in die Eremitage, weder Orte noch Menschen, von denen wir ohnehin nichts lernen könnten. Und da stehen wir nun mit unserem ganzen Unwissen und Desinteresse, eingelullt von den Mythen, die wir nie hinterfragt haben. Und nun marschiert eine Nation namens Russland, die sich immer noch als Imperium versteht und Teil unserer Kultur ist, erneut in ein Land ein, das du vor 80 Jahren kolonialisieren wolltest, das Ukraine heißt und über das wir nichts wissen. Der Mann, der diese Invasion in absoluter und vielleicht von Angst beherrschter Einsamkeit entschieden hat, möchte die Ukraine lieber in ein Trümmerfeld aus Leichen und Schutt verwandeln, als zuzulassen, dass ihr Name endlich ausgesprochen wird. Den Menschen, die von seinen Soldaten in Jahidne einen Monat lang in einen Keller gesperrt wurden, hat er zu verstehen gegeben, was die Heilige Mutter Russland von ihrer Kultur hält. Für ihre Notdurft hatten die 367 Gefangenen gerade mal 2 Eimer. Und als Klopapier die herausgerissenen Seiten der Bücher von Taras Schewtschenko, Lesja Ukrainka und Ivan Franko. Aus den Büchern jener Autoren, von denen ich noch nie gehört hatte, weil meine abendländische Bildung genau das Bild verinnerlicht hat, das uns Putin nun mit seinen Bombardierungen von Wohnhäusern in Dnipro, Lviv und Kharkiv vorführen will. Die Ukraine existiert nicht, geschweige denn ihre Kultur. Das Einzige, was existiert, ist die große russische Kultur. Sie allein ist wertvoll. An einem Sommerabend 2023 wurde wie jedes Jahr in einer der schönsten Parkanlagen im wunderschönen Rom die große Verleihung des wichtigsten italienischen Literaturpreises gefeiert. Ein paar Tage zuvor war Viktoria Amelina von einer Rakete getötet worden. Wahrscheinlich hatte der Vorsitzende des Preiskomitees nie zuvor von ihr gehört, kannte weder das Buch, in dem sie Stimmen von Kriegszeugen versammelt hat, noch das Tagebuch des Schriftstellers Volodymyr Bakulenko, der sein Manuskript im Garten des Vaters vergraben hatte und das sie veröffentlicht hat, noch ihre literarischen Erfolge aus Vorkriegszeiten, ihre Romane, ihre Auszeichnungen, die vielen Übersetzungen in andere Sprachen. Kurz vor Beginn der Veranstaltung muss ihm aber wohl jemand aus seinem Team gesagt haben, dass es angebracht sei, in der Eröffnungsrede den tragischen Tod der Schriftstellerin zu erwähnen, über den die internationale Literaturszene gerade sprach. Man weiß ja, wie sowas dann läuft. Die Zeit drängt, die Crème de la Crème der italienischen Literatur- und Verlagswelt wartet auf den Beginn der Preisverleihung. Es ist unmöglich, sich eingehender damit vertraut zu machen, was diese Autorin, die laut Team unbedingt erwähnt werden muss, eigentlich geschrieben hat und wie sie zu Tode gekommen ist. Also betritt der Mann die Bühne und erklärt, für wie wichtig er es hält, an einem so bedeutsamen Abend für die Literatur unseres Landes an den tragischen Tod von Viktoria Amelina zu erinnern, der bekannten russischen Schriftstellerin. Der russischen Schriftstellerin. Russisch, Papa. Er sagt tatsächlich Russisch. Am Tag darauf entschuldigte sich der Vorsitzende. Er bat alle Menschen um Verzeihung, die er mit seinem Fehler verletzt hatte. Du weißt besser als viele andere, Papa, dass öffentliche Entschuldigungen in Italien nicht gerade an der Tagesordnung sind. Und aus seinen Worten konnte ich etwas herauslesen, das tiefer ging als das bloße Bedauern, einen Fehler gemacht zu haben. Vielleicht irre ich mich, aber ich meine, echte Scham und aufrichtiges Unbehagen herausgehört zu haben. Und vor allem glaube ich, dass die Scham für diesen groben Schnitzer nicht nur ihn als Einzelperson betrifft. Nicht einer allein ist dafür verantwortlich, dass dieses imperialistische Narrativ seit Jahrhunderten Bestand hat. Ein Narrativ, in dem nur Russland existiert und die Ukraine nicht. Dank dem nie jemand auf die Idee käme, einen russischen Schriftsteller als ukrainischen zu bezeichnen, während das Gegenteil seit Gogols Zeiten immer wieder geschieht. Dank dem die Aufzählung russischer Kriegsverbrechen als russophob bezeichnet werden kann. Und ja, das habe ich schon gehört, als Feindseligkeit gegenüber der russischen Kultur. Die Ignoranz ist demnach keine individuelle, sondern eine kollektive. Und sie ist das Produkt einer jahrhundertealten Hegemonie. Sie entsteht, wenn die ukrainische Sichtweise aus den historischen Erzählungen über Ereignisse in den Ländern der Schwarzen Erde ausgeklammert wird, aus Schulbüchern, Romanen, Filmen und dem politischen Bewusstsein der Europäer des Westens. Und zwar nicht, weil man sie zensieren würde, sondern weil man sie schlicht nicht wahrnimmt, weil man davon ausgeht, es gebe nur die russische Sichtweise. Wenn es im Juli 2023, 1,5 Jahre nach Beginn der russischen Invasion der Ukraine, immer noch möglich ist, dass Viktoria Amelina als russische Schriftstellerin bezeichnet wird, liegt das nicht nur an der Oberflächlichkeit eines Einzelnen. Denn was geschah in diesem herrlichen, nach Jasmin duftenden Park, dieser Perle unter den 1000 Perlen meiner wunderschönen Stadt Rom, als laut ausgesprochen wurde, was wir Faux pas, Tritt ins Fettnäpfchen oder Patzer nennen können? Kein einziger der vielen 100 illustren Persönlichkeiten aus dem kulturellen Leben Italiens, darunter Schriftsteller, Verleger, Journalisten und Literaturkritiker, fühlte sich bemüßigt, das Wort zu ergreifen und die Fakten, die Realität der versehrten Körper und des Krieges an diesen erhabenen Ort der Hochkultur zu tragen. Niemand ist aufgestanden und hat gesagt, nein, Viktoria Amelina war eine ukrainische Schriftstellerin. Russisch war nur die Rakete, die sie getötet hat.
Nina Kunzendorf mit einem weiteren Auszug aus dem Buch Kalte Füße von Francesca Melandri in der Übersetzung von Esther Hansen, erschienen im Wagenbach Verlag. Eine Koproduktion von NDR Kultur und Bayern 2 2024. Die Folge finden Sie bei uns im Internet und in unserer NDR Kultur App. In der ARD Audiothek hören Sie das ungekürzte Buch in 18 Folfolgen. Am Montag um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Martin Wilhelmi. Der Bundestag stimmt heute über das Sicherheitspaket ab, das die Ampelkoalition nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag in Solingen auf den Weg gebracht hat. Es sieht vor allem Verschärfungen des Asyl- und Waffenrechts vor, sowie zusätzliche Befugnisse für Sicherheitsbehörden. Aus Berlin Sabine Henkel.
Das Sicherheitspaket ist höchst umstritten, auch in den Fraktionen von SPD und Grünen. Einigen Abgeordneten gehen die Maßnahmen im Asylrecht zu weit. Vor allem, dass Schutzsuchende in bestimmten Fällen keine Sozialleistungen mehr bekommen sollen. Und zwar dann, wenn Deutschland nicht für ihr Asylverfahren zuständig ist, sondern ein anderes EU-Land und dieses Land bereit ist, den oder diejenige zurückzunehmen. Im Gesetzentwurf steht außerdem, dass auf öffentlichen Festen und in Bussen und Bahnen in der Regel keine Messer mehr mitgenommen werden dürfen. Den Sicherheitsbehörden werden darüber hinaus mehr Möglichkeiten eingeräumt, Terroristen aufzuspüren, etwa durch den Abgleich biometrischer